Liebe Freunde, liebe Geschwister, in einer Gemeinde, soll sich also in den USA zugetragen haben, wird ein bekannter Professor eingeladen. Und er spricht, und es ist fürchterlich langweilig. Und er hört, und er hört, und er hört nicht auf. Plötzlich, während er vor sich hinspricht, steht mitten aus dem Auditorium, aus der Gemeinde, jemand auf, zückt ein Revolver und geht mit gezogenem Revolver auf den sprechenden Professor zu. Der stockt und wird ganz bleich, wie er den Mann da auf sich zukommen sieht. Der Mann mit dem Revolver sagt: Keine Bange, ich will nichts von Ihnen. Ich suche nur den, der Sie eingeladen hat. Also mich hat die Evangelische Allianz eingeladen. Und ich habe nicht vor, Sie zu langweilen. Euch zu langweilen. Wir haben einen schönen Text aus Jeremia für diesen Tag, für diese Eröffnung der Evangelischen Allianz, bestimmt aus Jeremia 17. Gesegnet aber ist der Mann, der Mensch, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hinstreckt. Denn obgleich die Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht, sondern seine Blätter bleiben grün. Und er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern bringt ohne Aufhören Früchte. Wort des lebendigen Gottes. Jeremia gibt eigentlich eine Antwort auf eine Frage, die heute unglaublich viele Menschen haben. Nämlich die Frage: Was bringt mir der Glaube? Was habe ich davon? Warum soll ich an deinen Jesus glauben? Warum soll ich an deinen Gott glauben? Wie geht's uns? Wie geht's Ihnen? Wie geht's euch mit der Frage? Die klingt ein bisschen egoistisch, ne? Was habe ich davon? Und die Botschaft des Jeremia spricht ja davon. Was habe ich davon? Also zusammengefasst, Jeremia sagt hier: Wer an Gott glaubt, ist wie ein starker, herrlicher Baum. Wer Gott vertraut, der blüht, wächst und gedeiht. Und er bringt Frucht, auch wenn es jede Menge Schwierigkeiten gibt. Das ist die Antwort. Aber ist die Frage legitim? Was habe ich davon? Okay, wir leben heute in einer Zeit, in der immer, oder nicht, eigentlich betrifft es nur unsere Kultur. In der dritten Welt, in Afrika ist das völlig anders. Aber bei uns ist es so, dass immer weniger Menschen eine Ahnung haben, was Glaube überhaupt soll. Warum soll ich gläubig sein? Und im Osten, wo ich herkomme, also Wittenberg liegt da mitten im Osten, noch weniger. Ganz kurz, in Wittenberg gehören nur noch etwa 15% der Menschen einer Kirche an. Und man muss mal ganz ehrlich sagen, ja, von diesen 15% sind etwa 10% praktizierende, also gläubige Christen. Wenn Sie das mal hochrechnen, das bedeutet, dass wir in Wittenberg ungefähr einen Anteil haben von Christen an der Gesamtbevölkerung von 1,5%. Ganz einfache Rechnung. 15% Kirchenmitglieder, von denen 10% praktizieren, macht 1,5% der Gesamtbevölkerung. Und das entspricht etwa dem Anteil der Christen in einem muslimischen Land. Das ist unsere Realität. Im Westen ist das ein bisschen besser, aber keine Bange, auf sie kommt eine riesige Säkularisierungswelle zu. Das heißt, wir sind insgesamt ein Missionsland. Von daher ist die Frage, was soll der Glaube, was bringt mir das, eigentlich eine ganz normale, eine legitime Frage. Wir müssen den Menschen Rechenschaft geben darüber. Denn so heißt es in der Heiligen Schrift, 1. Petrusbrief, seid alle Zeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Wir sind als Kirche, also eine GmbH, also eine Gesellschaft mit begründeter Hoffnung. Und wir haben über diese Hoffnung als Kirche Jesu Christi Rechenschaft abzugeben. Das heißt, dass wir den Leuten auch sagen, was Christus Gutes in ihrem Leben tun kann. Noch ein Grund, warum diese Frage, was habe ich davon, ganz legitim ist. Da gibt es so eine fantastische Geschichte von Jesus in der Bibel, Lukas Evangelium, die Geschichte vom verlorenen Sohn. Also es ist der Typ, der sich das Erbe auszahlen lässt, ins Ausland geht, dort das Geld verprasst mit Huren und allen möglichen. Ja? Und dann schließlich kommt eine Inflation und er wird arbeitslos und am Ende landet er bei dem Schwein in den miesesten Job und ist im Begriff zu verhungern. Und da erinnert er sich und sagt, Mensch, bei meinem Vater zu Hause, in seiner Firma, auf seinem Gut, da hat es jeder Tagelöhner besser, der hat gesagt zu essen und ich komme hier um vor Hunger. Und dann heißt es, da ging er in sich und sprach zu sich, ich will mich aufmachen zu meinem Vater. Jetzt raten Sie mal, aus welchen Motiven er zu seinem Vater gegangen ist. Weil ihm plötzlich einfiel, oh, er hat seinen Vater so toll, so toll verletzt, so einfach gegangen ist, dazu noch die ganze Kohle mitgenommen. Er ging erst zurück zu seinem Vater aus ganz egoistischen Motiven, nämlich einfach um zu überleben, damit es ihm besser geht, damit er wieder satt zu essen hat und so weiter. Und der Vater, der Gott symbolisiert in dieser Geschichte, akzeptiert er das? Der sieht seinen Sohn, von Weitem rennt ihn entgegen und bevor der Sohn sein Schuldbekenntnis sprechen kann, umarmt er ihn, diesen nach Schwein stinkenden Sohn, küsst ihn und nimmt ihn voll als Sohn wieder an. Mit anderen Worten, es ist egal, aus welchen Motiven wir zu Gott kommen, Hauptsache wir kommen und Gott freut sich und er nimmt sich an. Ich glaube, wenn wir ehrlich sind zueinander, wir sind alle nicht so aus heiligen, frommen Motiven zu Gott zurückgekehrt, zu Gott gekommen. Sondern wir sind gekommen, was weiß ich, weil wir keinen Sinn im Leben sahen, weil wir uns leer fühlten, weil wir Hilfe brauchen oder einfach, weil die Gemeinschaft in der Kirche auch irgendwie toll ist. Also die Frage, was habe ich davon? Unser Text liegt, Entschuldigung, ich habe gerade ein wenig eine Erkältung hinter mir, aber ich habe hier was mitgebracht. Was habe ich davon? Unser Text hat eigentlich drei Punkte, fasst es in drei Punkte zusammen. Erstens, was habe ich davon? Wir finden die Quelle des Lebens. Der Text, gesegnet aber ist der Mensch, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hinstreckt. Glaube heißt, dass wir die Wurzeln unseres Lebens zum lebendigen Gott hin ausstrecken. Glaube heißt, eine Verbindung zum lebendigen Gott zu bekommen. Zur Quelle des Lebens, zur Quelle von Liebe, von Ermutigung, von Trost, zur Quelle eines sinnvollen Lebens, zur Quelle von Halt und Orientierung. Und wenn wir zu Gott kommen, wir machen die Entdeckung bedingungsloser Liebe. Das ist sozusagen die christliche Grunderfahrung. Da ist ein Gott, der liebt mich und er nimmt mich erst einmal an, wie ich bin. Und das ist für uns Menschen unheimlich wichtig. Wir sind nämlich sozusagen von Gott designt als Hohlwesen. Das heißt, wir haben eine unermessliche Sehnsucht, ein unermessliches Bedürfnis nach Liebe und nach Angenommensein. Und wir laufen durchs Leben und betteln. Ach, also vieles, wenn man mal so das runterbricht, vieles, was wir machen, ist ja eigentlich nur der Ruf, ach, bitte finde mich toll. Bitte hab mich lieb. Ein schlauer Mensch hat mal gesagt, das Menschenherz ist so groß, dass nur Gott es ausfüllen kann. Das heißt, das Verlangen nach Liebe kann letztlich nur Gott ausfüllen. Er ist groß genug, unser Herz ist groß genug, dass seine Liebe es ausfüllen kann. Viele Menschen, die denken, sie haben den Glauben verstanden, aber sie haben ihn nicht verstanden. Sie kratzen nur an der Oberfläche. Sie denken, Glaube ist vor allen Dingen, da musst du fromm sein, da musst du Summe von Geboten und Verboten beachten, langweilige Gottesdienste besuchen, ein braves Spießerleben führen, was halt so die Vorurteile sind. Vielleicht fühlt sich auch manchmal der Glaube im Anfang so an. Doch, wenn wir zum Zentrum kommen, wenn wir Jesus entdecken, dann entdecken wir unermessliche Liebe und ein großes Lebensglück. Gerade ich habe es ja erlebt in meinem Dienst als Gemeindegründer am Atheismus in Berlin, wo viele Leute aus dem konfessionslosen Hintergrund zum Glauben gekommen haben, diese unglaubliche Entdeckung anfangen. Boah, es liebt Gott. Und er liebt mich. Diese Entdeckung, er ist mir in Liebe zugewandt. Das ist sowas wie die christliche Grunderfahrung. Ich nenne es die christliche Grunderfahrung. Gott liebt mich. Er vergibt mir meine Schuld um Jesu Willen. Er erfüllt mich mit seinem Geist. Und dann diese unglaubliche Erkenntnis, Erfahrung. Ich kann mit ihm leben. Er ist bei mir. Seine Augen begleiten mich zärtlich. Ruhen zärtlich auf mir, begleiten mich durch mein Leben. Ich bin sozusagen eine angesehene Person. Ich liebe ja es, am Schluss des Gottesdienstes den Leuten den Segen zuzusprechen. Mache ich heute auch. Man muss sich überlegen, was es da heißt. Der Herr segne dich und hüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich. Das heißt, ja, wir segnen, oder, ja, die Gemeinde wird gesegnet, dass Gott die Menschen zärtlich, liebevoll anschaut. Deswegen, jeder hier ist eine angesehene Person. Ihr seid, du bist eine angesehene Person. Das gibt uns eine Würde. Ich finde, das ist ein Minderwertigkeitskiller erster Güte. Aber woher weiß ich das? Es hat einen Grund. Weil Jesus gekommen ist, um uns den Zugang frei zu machen zum Vaterherzen Gottes, zu dieser unglaublichen Liebe. Jesus, der Revolutionär, ein Herzensveränderer, ein Befreier von Mächten der Zerstörung, ein Erlöser aus Sinn und Haltlosigkeit, ein Reparierer von dem, was dich und mich kaputt macht. Er hat eine Revolution der Liebe in diese Welt gebracht. Und wer sein Herz für ihn und für sein Kommen öffnet, erlebt seine inspirierende Gegenwart. Eine Gegenwart, die uns ermutigt und befreit. Das heißt, mit Jesus kommt eine Dynamik in diese Welt und in das Leben des Einzelnen. Diese Dynamik, dass wir seine Liebe empfangen, Vergebung erleben, Heil und Liebe. Und das als eine lebendige Erfahrung. Ich darf mal Martin Luther zitieren aus einer Predigt. Dass Jesus dein Erlöser ist, das musst du schmecken und fühlen in deinem Herzen. Fühlst du das nicht, so glaube nur nicht, dass du den Glauben habest. Starkes Zitat von unserem Reformator. Ich habe über viele Jahre hinweg einen Glaubenskurs gemacht, wo auch viele Leute zum Glauben gekommen sind. Und dabei war es mir wichtig, nicht nur über den Glauben zu informieren, sondern einen Zugang zur Erfahrung zu schaffen. Mensch, Gott gibt es, er liebt mich, er ist mir zugewandt. Und an diesem Abschlussabend von diesen Glaubenskursen, wo es darum geht, sein Leben Christus anzuvertrauen, habe ich viele, viele Freudentränen gesehen. Freudentränen darüber, es gibt Gott, er liebt mich. Ich darf zu ihm gehören. Diese Erfahrung wird heute ganz besonders wichtig. Das hängt mit unserer Zeit zusammen, die wir auch die Postmoderne nennen. Die Postmoderne, das heißt so, das Glaubensbekenntnis der Postmoderne, ich glaube nur, was ich fühle. Nur, was ich fühle, ist real. Man kann das kritisieren, aber ist heute ein ganzes Stück so. Karl Rahner, ein großer katholischer Theologe, hat in den 60er Jahren einen Satz gesagt, dessen Bedeutung wir heute erst eigentlich richtig verstehen. Er hat gesagt, der Christ der Zukunft wird Mystiker sein. Einer, der etwas erfahren hat, oder er wird nicht sein. Früher genügte es, mit der Kirche zu glauben. Heute, wo wir eine Säkularisierungswelle haben, die uns manchmal den Glauben schwer macht, müssen wir selber spüren und schmecken die Liebe und die Gegenwart Christi. Das heißt, das Christentum der Zukunft wird erfahrungsorientierter und emotionaler sein. Was habe ich davon? Punkt 2. Wir empfangen Lebensmut, dem rauen Leben die Stirn zu bieten. Jeremia-Text. Denn obgleich die Hitze kommt, fürchtet er, also der Baum, sich doch nicht, sondern seine Blätter bleiben grün. Ich erinnere mich an folgenden Sachverhalt aus meiner ersten Stelle in Sonneberg in Thüringen, eine charmante Kreisstadt am Südhang des Thüringer Waldes. Das war meine erste Stelle. Da habe ich eine Gemeinde gegründet in einem Neubaugebiet, das an der Grenze zu Bayern lag, wo zu DDR-Zeiten nicht gearbeitet werden durfte. Es war nach der Friedlichen Revolution, also Anfang der 90er Jahre. Und die Universität Jena, also die Thüringische Universität, die dafür, die wollte sich so ein bisschen von ihrem Atheismus-Image reinwaschen. Und die Sektion Psychologie beschloss ein Forschungsprojekt, und zwar, was sind die Auswirkungen des Glaubens auf das Leben? Und so strömten dann da die Assistenten da von der Psychologie da in verschiedene Gemeinden mit ihren Fragebögen und Zeug, und die kamen auch zu uns nach Sonnenberg, auch in meine Gemeindegründung. Und später haben wir dann die Forschungsergebnisse bekommen. Und das war interessant. Das erste Resultat: Christen sind genauso glücklich und unglücklich wie andere normale Leute auch. Okay, nicht sehr überraschend. Das zweite Resultat, das fand ich echt, ist der Burner. Und zwar haben sie festgestellt, dass es einen signifikanten Unterschied gibt zwischen Gläubigen und Ungläubigen, zwischen Christen und Atheisten, nämlich gläubige Menschen können besser mit Leid und Schicksalsschlägen umgehen. Sie sind konfliktstärker, getrösteter und krisenfester. Und da sage ich mir, ja, wundert mich eigentlich gar nicht, das muss auch irgendwie so sein, denn Jesus geht mit uns durch dick und dünn. Und der Glaube weiß, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stab und Stecken trösten mich. Vor einem halben Jahr ist ein richtig guter Freund von mir gestorben. Ein strahlendes Mannsbild, erfolgreicher Unternehmer, tolle Familie. Krebsdiagnose und wenige Wochen später war er tot. Seine Familie, seine Kinder sind in meinem Dienst in Berlin zum Glauben gekommen. Und dann vor 2 Wochen saßen wir zusammen, meine Frau und ich und die Witwe. Und welchen Eindruck sie machte, wie sie das Ganze verarbeitet und was sie ausstrahlt, das hat uns echt umgehauen. Wir haben eine Frau getroffen, die war stark und getröstet und vor allen Dingen dankbar. Sie sagte zweierlei, werde ich nie vergessen. Sie sagte, Dietmar heißt ihr Mann, ihr verstorbener Mann, sagte, ich bin dankbar. Dietmar ist jetzt bei Gott, er ist glücklich. Das hilft und das tröstet mich. Und das Zweite, was ich sagte, ich bin dankbar für fast 40 Jahre einer glücklichen Ehe. Und wir haben, also wirklich, was hat mich so bewegt, also wir haben eine starke und getröstete Frau gefunden. Und ich sagte dann nur zu meiner Frau, stell dir mal vor, Sie werden damals nicht durch Ihren Sohn bei uns da in der jungen Kirche gelandet. Was wäre das für ein Elend ohne Gott? Ein unglaubliches Elend. Und drittens, was habe ich voran? Dritter, letzter Punkt. Was habe ich davon? Frucht bringen. Text. Und er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern, also der Baum, bringt ohne Aufhören Früchte. Das Geschenk des Glaubens ist ein sinnvolles, gelingendes Leben. Was gibt es Größeres? Ich musste dabei, das ist mein letztes Beispiel, ich musste davon an eine ganz besondere ältere Dame denken. Sie heißt Inge Schünemann und wir haben sie immer genannt, eine unserer Gebetsomis. Sie hat nämlich in Berlin einen Gebetskreis von lauter alten Frauen und die hat gesagt, wir beten für euch, als wir vor 20 Jahren diese Gemeindegründung angefangen haben. Heute ist sie weit über 80 und ich bewundere sie, weil sie hat nämlich ein ziemlich schwieriges Leben gehabt. Sie war 18, als sie wegen nichts 2 Jahre nach Bautzen ins Gefängnis kam. War 50er Jahre, Stalinismus, wegen nichts. Der Vater hat irgend so einen Privatberuf gehabt und 2 Jahre, mit 18 Jahren, 2 Jahre in diesem stalinistischen KZ da in Bautzen. Grauenhaft. Dann kam sie raus, hat Krankenschwester gelernt, geheiratet, hatte 2 Kinder. Dann hat sie ihr Mann verlassen und also war immer wieder viel Leid. Aber warum erzähle ich das? Weil sie ist eine der strahlendsten Christinnen, die ich kenne. Und sie ist ein richtiger Engel. Sie ist jetzt Mitte 80 und geht noch mehrmals die Woche als ehrenamtliche Seelsorgerin ins Krankenhaus. Und sie wird also auch richtig, genannt der Engel von Reinickendorf. Das ist der Stadtteil von Berlin, im Norden Berlins. Weil es ist unglaublich, ich weiß nicht, für wie viele Leute sie gebetet hat. Es wird immer wieder errichtet, die kommt ins Krankenzimmer, sie strahlt, die Leute strahlen und sie erzählt, sie hört viel zu, sie erzählt, sie betet mit den Leuten. Gerade vor Angst, wenn sie Angst vor der OP haben. Sie gibt ihnen Lebensmut. Sie hat dort im Krankenhaus so viele Leute zum Glauben geführt. Und viele Menschen hat sie in ein seliges Sterben begleitet. Wissen wir noch, was ein seliges Sterben ist? Wir wissen, was ein schmerzfreies Sterben ist, wenn wir gut palliativ versorgt werden. Ein seliges Sterben ist ein Sterben, wenn ein Mensch gehen kann von dieser Welt, versöhnt mit Gott, versöhnt mit seinen Mitmenschen und vor allen Dingen auch versöhnt mit sich selber und mit seiner Lebensgeschichte. Und diese Frau ist für mich immer so präsent, wenn wir wirklich aus der Quelle Jesus Christus leben, dann empfangen wir Kraft und Motivation, uns zu engagieren. Uns zu engagieren zum Segen für Menschen und zur Freude des Himmels. Und wenn ich ihr Leben so sehe, sage ich, Mensch, das ist so ermutigend. Was Glaube aus einem Menschen machen kann, auch wenn viele Dinge nicht gut laufen. Ich möchte schließen mit einem Gebet aus einem bekannten Paul Gerhardt-Lied. Mach mir in deinem Geiste Raum, dass ich dir werd ein guter Baum und lass mich Wurzel treiben. Verleihe das zu deinem Ruhm, ich deines Gartens schöne Blumen und Pflanze möge bleiben. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist alles, alle Vernunft, bewahre eure Herzen und